Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Leilei, Heringsschmaus, viel Bier und Schonkost in sachpolitischen Fragen. Dafür steht der politische Aschermittwoch. Ein Event, das die bayerische CSU erfunden hat und mittlerweile auch Österreichs drei größte Parteien zelebrieren. Der Kurier hat die Reden von SPÖ-Chef Andreas Babler, vom selbsternannten Volkskanzler Herbert Kickl und dem tatsächlichen Kanzler Karl Nehammer verfolgt. Was wir daraus gelernt haben, darum geht es heute im Daily Podcast des Kurier und zwar mit mir, Michael Hammerl. Am schnellsten lässt sich der Vortrag von Karl Nehammer zusammenfassen. Er hat auf Untergriffe und Humor verzichtet und, wie er sagt, frei über die ÖVP als christlich-soziale Partei, die EU als das größte Friedensprojekt des Kontinents und seinen Österreich-Plan bis 2030 gesprochen. Eine sehr ähnliche, aber eben gut vorbereitete Rede hat Nehammer bereits vor 2,5 Wochen in Wels gehalten. Diesmal trat er eben in Klagenfurt auf, ganz ohne Anleihen beim Villacher Fasching zu nehmen. Mit größerer Spannung wurden im Vorhinein ohnehin die Auftritte von Kickl und Babler erwartet. Bei mir im Studio sitzen jetzt zwei geschätzte Kollegen, die sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Josef Gebhardt war in Ried im Innkreis in Oberösterreich, wo die FPÖ gegen Volksunterdrücker gewettert hat. Hallo Josef.
Hallo.
Und Christian Böhmer war in der Obersteiermark in Koblenz, wo die SPÖ gegen Schwarz-Blau gekämpft hat. Hallo Christian.
Servus.
Die wichtigste Frage an beide vorab, neben der deftiger Politkost gehört zum richtigen politischen Aschermittwoch auch ein dementsprechender Heringsschmaus. Darf ich euch beide um eine kurze Gourmet-Kritik bitten, vielleicht mit dir beginnend, Josef?
Also für mich als erstmaliger Besucher des Aschermittwochs der FPÖ war es ein bisschen überraschend, dass man dort eigentlich gar keinen klassischen Heringschmaus bekommt, also nicht so einen lieblosen Haufen am Teller, sondern serviert wird da eine sogenannte Aschermittwochjausen in der Jahnturnhalle mit so etwas Erdäpfelkäse, Liptauer, Rollmops, also das Ganze wird so in kleinen Häppchen liebevoll am Teller drapiert, also das könnte man genauso gut in einem Hipster-Lokal in 1070 Wien bekommen. Und das ist eigentlich nicht so, wie man das sich eigentlich vorgestellt hätte.
Hat die Inflation auch durchgeschlagen preislich? Also braucht es einen Heringsschmausdeckel?
Ja, also 10 Euro hat das Ganze gekostet, ist aber trotzdem also sehr gerne angenommen worden. Und das Ganze wurde dann, wie es sich gehört, mit Riederbier hinuntergespült.
Und Christian, auch bei der SPÖ schon Kost oder...
Also ich kann da jetzt nicht so in die Tiefe gehen wie der Herr Kollege bei dem Heringsjause. Vor allem habe ich es nicht gekostet. Es gab einen Salat und es war nicht so liebevoll drapiert. Das kulinarische große Thema, das tatsächlich eine Rolle gespielt hat, fällt mir jetzt gerade ein, war allerdings ein anderes, nämlich die Frage, welches Bier ausgeschenkt wurde. Wir waren nämlich in der Obersteiermark, wo eigentlich nur Gösserbier getrunken werden darf, ja, also laut der SPÖ Obersteiermark West. Und es gab eine bunte Gamma,
ey, okay,
das ein Grazer Bier ist, und es war für mich interessant zu sehen, dass es tatsächlich in den Reden von mehreren Personen ein Thema war. Also Max Lerch hat das thematisiert. Die steirische Frauen-SPÖ-Chefin hat das auch thematisiert. Ich glaube, Anton Lang hat es auch thematisiert. Das war ein bisschen ein Thema, der Heringsschmaus weniger.
Okay, na, kommen wir vielleicht dann doch zum Inhaltlichen, obwohl es sehr interessant ist. Josef, vielleicht einmal bei der FPÖ. Karl Nehammer hat sich bewusst staatsmännisch gegeben in seiner Rede. Er hat auf Untergriffe verzichtet, also tendenziell. Bei Herbert Kickl gab es offensichtlich das Gegenprogramm, oder?
Ja, er hat sich wieder einmal volkskanzlerisch gegeben, wenn man das so formulieren kann. Also die Generalabrechnung mit allen Parteien, also das Muster kennt man schon aus den bisherigen Großveranstaltungen, wie beispielsweise zuletzt das Neujahrstreffen oder diese diversen Heimatherbsttouren, die Kickl zuletzt gemacht hat. Es geht eigentlich immer um dasselbe, also auf der einen Seite die anderen Parteien, die also als Volksverräter bezeichnet werden und sich da verbündet haben, um Kickl zu verhindern, und auf der anderen Seite, wie er es nennt, dass das Volk, die Normaldenkenden, die also jetzt also hier drangsaliert werden von diesen Parteien, und für die eben Kickl einsteht.
Hat Herbert Kickl Bier oder Wasser getrunken bei seiner Rede? Ist ja immer so eine Frage.
Er hat Wasser getrunken, sein Einheizer und Vorredner Manfred Heimbuchner hat allerdings doch Bier getrunken und auch mehrfach darauf hingewiesen. Also das Bier war da wie ein roter Faden durch seine Rede und er hat auch gesagt, also richtige Männer trinken auch ordentlich Bier, nicht so wie der Nehammer, dem vorgeworfen wird zuletzt. Also beim Ausseherkirchtag war es, glaube ich, mit Wasser verdünntes Bier zu Schutzwecken getrunken zu haben. Aber wir sind jetzt schon wieder beim Kulinarischen.
Ja, Verzeihung, meine Schuld. Ein roter Faden jetzt in der inhaltlichen Debatte rund um die FPÖ in den vergangenen Wochen war der Streit um das Reizwort Remigration. Da ist bekannt geworden am Jahresbeginn, dass es ein Treffen oder ein Vernetzungstreffen Rechtsextremer im deutschen Potsdam gegeben hat, wo der Ex-Sprecher der Identitären Bewegung Martin Sellner Remigration neu definiert hat und davon gesprochen hat, dass auch Staatsbürger ausgebürgert werden sollen. Herbert Kickl hat sich davon jetzt nicht wirklich distanziert. Hat er den Begriff auch gestern in seiner Rede verwendet?
Ja, und ganz bewusst. Also er hat gesagt, Remigration ist Trumpf. Und zu diesem Potsdamer Treffen und diesem Geheimplan zur Aussiedlung, also von Migranten, das hat er so umformuliert, dass er von einem Geheimplan spricht, gegen den man ja eigentlich nichts auszusetzen hätte.
Christian, vor dem SPÖ-Event in Koblenz hat es parteiintern wieder mal einen öffentlichen Querschuss gegeben. Und zwar diesmal nicht aus dem Burgenland, sondern aus der Gewerkschaft. Mit Josef Beppo Muchitscher, einer der mächtigsten roten Gewerkschafter, Andreas Babler, für dessen wirtschaftspolitische Ausrichtung kritisiert. Ich nehme an, Muchitsch war nicht vor Ort, aber wie denken denn die Genossinnen und Genossen über seine Kritik?
Also ja, es stimmt, er war nicht vor Ort, obwohl es in der Steiermark war. Das war vom Timing her sehr seltsam. Wir haben sie im Kurier auch berichtet. Letztes Jahr gab es den Franz Wobes, der am Tag dieser Aschermittwoch-Rede der damaligen Parteichefin ausgerichtet hat, dass eigentlich der Wiener Parteichef die SPÖ führen sollte, weil sie das einfach nicht kann. Diesmal wieder Muchitsch, der sagt, wirtschaftspolitisch braucht es eine Kurskorrektur. Ist zumindest vom Timing her problematisch. Ja, natürlich gibt es einige, die sagen, diese Forderungen sind vielleicht ein bisschen zu extrem. 32-Stunden-Woche, Vermögensbesteuerung sozusagen zur Koalitionsfrage zu machen, das ist zu viel. Aber es war dort insofern Thema, als die Genossen beschäftigt hat. Es war in der Rede von Babler selbst nicht Thema. Nur in einem Punkt am Schluss hat das dann doch, also vor allem die Vermögensbesteuerung, nochmal thematisiert. Also er hat indirekt auf Muchitsch geantwortet, sinngemäß hat er gesagt, wenn sanfte Vermögenssteuerungen progressiv und vorsichtig ausgestaltet kommen, dann werden 98% der Österreicher davon profitieren und die Vermögenden, die werden das aushalten, dass sie sich nicht alles im Leben richten können. Das war sozusagen sinngemäß seine Antwort.
Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, also Muchitsch hätte ja gerne, dass Babler wirtschaftsfreundlicher wird und in die Mitte rückt, damit hat er implizit eigentlich gesagt, er soll der ÖVP entgegengekommen, was er auch der Wiener Bürgermeister und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser im Hintergrund gerade ein bisschen versieren. Du hast Bablers Rede recht genau verfolgt, klarerweise, da du ja dort warst. Hat er denn Anstalten gemacht, in seinem Vortrag von dieser Klassenkampfrhetorik ein bisschen abzurücken?
Eigentlich nicht. Er hat relativ am Anfang er hat es klassisch angelegt, zuerst die ÖVP kritisiert, auch ein bisschen den Österreich-Plan von Karl Nehammer ironisiert, weil er gesagt hat, das ist ein bisschen bizarr, wenn du am Ende einer Legislaturperiode sagst, was du gerne machen würdest politisch. Und er hat auch, und das war eigentlich das große Momentum dieser Rede, hat sich ganz stark auf die FPÖ eingeschossen und damit auch auf die ÖVP. Warum? Weil seine These ist, wir kennen das eh, wenn die ÖVP sagt, sie koaliert nicht mit der FPÖ, braucht man nur nach Niederösterreich, nach Salzburg, nach Oberösterreich schauen. Sie hält nicht und sozusagen das große Ziel der SPÖ und Sozialdemokratie muss sein, Schwarz-Blau-Blau-Schwarz irgendwie zu verhindern. Und er hat auch das waren, fand ich rhetorisch, jetzt die stärksten Momente, wo es im Saal dann auch sehr ruhig wurde. Er hat auch den Herbert Kickl in seiner, weil der Josef das vorher auch erwähnt hat, die Terminologie zerlegt. Also ich kann mich erinnern an den einen Moment, wo er dann sagt, Fahndungslisten. Wenn ein Politiker auf Bundesebene wie der Herbert Kickl von Fahndungslisten spricht, was heißt das? Was passiert mit diesen Leuten? Da ist er ganz langsam, ganz leise geworden. Was tun wir mit den Leuten? Stellen wir die an die Wand? Sperren wir die ein? Wie soll ich meiner Tochter, sagt Babler, erklären, was mit diesen Leuten auf den Fahndungslisten passiert. Wie kann das Herbert Kickl erklären? Also da gab es diese große Auseinandersetzung. Er hat wieder referenziert, auch nicht ganz zufällig, weil die Februar-Gedenken gerade vorbei waren, auf die Rolle der Sozialdemokratie, die sozusagen immer die Partei war aus seiner Sicht, die für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und so weiter eingetreten ist, und hat da den Herbert Kickl zum großen Antifeind gemacht. Das war für mich das Interessante. Die anderen haben auch ihr Fett wegbekommen, aber Neos, abgesehen davon, dass sie so wirtschaftsliberal eingestellt sind und vielleicht den Sozialstaat aus seiner Sicht zerstören wollen, waren mit dabei in der Kritik, und ein bisschen auch die Grünen, weil sie sozusagen die ÖVP mittragen. Aber das große Thema war, die ÖVP und die FPÖ als die große Gefahr für die Republik darzustellen. Und da gab es keine Annäherung, also im Sinne von Großkoalitionär oder sonst was. Mhm.
Josef, hat es irgendeine Form der Annäherung von Herbert Kickl in Richtung Andreas Babler gegeben, wenn der Kollege sagt, dass vor allem ein Rundumschlag gegen die FPÖ war beim SPÖ-Event?
Nicht wirklich. Also Babler hat da auch sein Fett abbekommen, wurde so als braver Ministrant der ÖVP bezeichnet. Wobei man schon sagen muss, also von der Gewichtung her, der Schwerpunkt des Angriffs lag also definitiv auf der ÖVP. Also das hat er so bei Weitem den weitesten Raum eingenommen. Also er hat da wirklich also der Reihe nach alle Spitzenfunktionäre der ÖVP durchgenommen und die auch verunglimpft und so weiter. Also von der Corona-Karo, also Ed Stadler ist damit gemeint, bis hin zur Blindschleiche im Innenministerium, die er da allesamt jetzt zum Mond schießen möchte. Also hier ist die Stoßrichtung ganz klar. Der Hauptfeind der FPÖ ist die ÖVP und alle anderen kamen da eigentlich nur noch zweitrangig vor, wenn auch sehr deftig, also auch belegt die Grünen beispielsweise, also die er da quasi also in die Ukraine schicken will, die sollen dort kämpfen, also gemeinsam mit Zelensky, und natürlich auch sein, wie er gesagt hat, Spezialfreund Alexander Van der Bellen, an den er appelliert, also alle Stimmen gleich zu bewerten, egal ob das jetzt FPÖ oder andere Wähler sind.
Wie war denn die Reaktion unter den Anhängern darauf?
Also mit Abstand die größte Begeisterung hat die Medienschelte von Kickl hervorgerufen. Also er hat da also natürlich gegen den ORF gewettert und die sogenannten Zwangsgebühren, aber generell gegen alle Medien, also auch Printmedien, die ja auch sehr stark vertreten waren bei dieser Veranstaltung. Und der Vorwurf ist, also die sind alle also mit den anderen Parteien unter einem Hut und sind eigentlich der einzige Grund, warum die sich überhaupt noch am Leben erhalten können. Also sie seien Rollator, Herzschrittmacher und Sauerstoffgeber in einem. Ja, während er sagt, die FPÖ hat keine Medien notwendig, und wie man ja auch sieht, also sie bespielen ja mittlerweile recht erfolgreich die eigenen Kanäle.
Christian, zum SPÖ-Event geladen hat ja niemand geringerer als Max Lercher, also einer der wichtigsten Doskozil-Unterstützer, damals bei der Mitgliederabstimmung und später auch beim Parteitag. Macht er den Eindruck, dass er sich schon vom verpfuschten Parteitag im Juni erholt hat?
Max Lercher ist, glaube ich, kann man objektiv sagen, eine spannende Figur in der SPÖ. Es war gestern dort tatsächlich spürbar, dass diese beiden, also Babler und Lercher, versuchen, das Ihrige beizutragen, dass diese alten Grabenkämpfe irgendwie nicht mehr aufflammen. Das war auch explizit so gedacht vom Team Babler, dass man dorthin fährt, wo sozusagen ein prononcierter Doskozil-Befürworter einfach einlädt. Bei Lercher ist es so, er ist bis, glaube ich, 2027 noch als Funktionär in der Obersteiermark West gewählt. Ja, solange wird er möglicherweise auch dort Bezirksparteiobmann sein. Und er hat ja angekündigt, dass er das Nationalratsmandat einfach sozusagen auslaufen lässt und nicht mehr kandidiert. Wie es mit ihm politisch weitergeht, ich glaube, das ist noch nicht endgültig entschieden. Ja, also er ist ein bisschen so angedockt, wie wir wissen, bei der burgenländischen SPÖ, macht dort das Renner-Institut. Ich finde das regional durchaus spannend, weil wenn man weiß, dass das eine sehr strukturkonservative Partei ist, die SPÖ, bemerkenswert, dass ein Obersteirer in Eisenstadt das Renner-Institut leitet und sozusagen die Burgenländer sagen, na, das machen wir uns selber auf, gut deutsch gesagt. Das ist das eine. Und das andere ist, es war gestern schon auch spürbar, ursprünglich hat Lercher ja mit diesem Aschermittwoch etwas gemacht, was in der SPÖ auch nicht wohl gelitten war. Toni Lang, der steirische SPÖ-Chef, hat das auch offen auf der Bühne angesprochen. Also er hat gesagt, das ist nicht meine Veranstaltung gewesen. Ich habe das eigentlich immer für einen Fehler gehalten, weil man den Aschermittwoch mit den Krakelern in Ried assoziiert. Und wir erinnern uns, das hat sehr klein begonnen. Das war ein Stadl in Judenburg, wo 100 Leute reinpassen. Und dort hat Lercher gesagt, wir als Arbeiter, wir sollen uns diesen Aschermittwoch nicht wegnehmen lassen von der FPÖ. Und das war gestern insofern einfach objektiv beeindruckend, weil der Rahmen viel größer war. Also es ist eine Riesenhalle, die sie geschafft haben zu füllen. Und Lang und andere haben gesagt, okay, vielleicht haben wir uns geirrt, vielleicht hast du recht, dass wir diesen Aschermittwoch nicht der ÖVP und nicht der FPÖ überlassen sollen, sondern, obwohl es nicht unserer Tradition entspricht, auch hier sagen, wofür wir stehen und was wir wollen und wofür die SPÖ stehen soll in Zukunft. Und vor allem in einem Wahljahr ist es möglicherweise ein smarter Move gewesen. Ja. Aber Lerchers politische Zukunft, wie gesagt, ist offen. Und der Parteitag, das ist ja die pikantarierende Geschichte, die Chefin der Wahlkommission war ja seine Lebensgefährtin gewesen. Die Abgeordnete Gruppeser, da hängt er immer ein bisschen mit, weil er kann eigentlich nichts dafür, dass sie da in diese Situation gekommen ist und sie da sozusagen verzählt hat oder vertan hat. Ich würde ihn nicht ganz abschreiben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht doch irgendwie eine politische Funktion weiter haben will, obwohl er immer sagt, nein, es ist jetzt genug.
Vielleicht ganz abschließend eine Frage an beide. Was haltet ihr grundsätzlich denn davon, dass dem politischen Aschermittwoch, der ja ursprünglich ein CSU-Brauch ist, auch mit diesen deftig derben Auftritten, dass der jetzt auch in Österreich bei den drei größten Parteien gepflegt wird?
Christian hat diese Problematik schon ein bisschen angesprochen, ja, also dass das auch bei den anderen Parteien nicht ganz unumstritten ist, also dass man hier jetzt quasi der FPÖ ein bisschen hier nachhüpft, die ja den Aschermittwoch in Österreich quasi als erstes eingeführt haben. Also die Veranstaltung in Ried gibt es ja mittlerweile schon seit mehr als 30 Jahren. Und das passt jetzt ganz gut in das Narrativ der FPÖ, was ja auch gestern mehrfach wieder Thema war, jetzt auf der inhaltlichen Ebene, dass die anderen Parteien, vor allem die ÖVP, vor allem in der Migrationspolitik, die FPÖ kopiert. Also Kickl hat das so formuliert, die ÖVP kopiert, kapiert aber nichts, ja. Und das wird jetzt bis zu einem gewissen Grad auch auf die symbolische Ebene übertragen, wenn jetzt die anderen Parteien auch diesen Event jetzt also nachmachen, der FPÖ. Und das hat vielleicht also ein bisschen eine problematische Optik. Der zweite Aspekt ist, dass das Ganze jetzt schon ein bisschen inflationär ist. Ja, also als Konsument kann ich mir schwer vorstellen, also worauf man sich da überhaupt noch konzentrieren soll, also wenn jetzt also alle drei größeren Parteien solche Events machen. Und noch dazu kommt, und das hat man ja auch bei der FPÖ gestern sehr gut sehen können, dass es vom Inhaltlichen, von den Aussagen her doch ziemlich more of the same ist, wie vorher schon erwähnt, also verglichen mit den anderen Veranstaltungen. Er hat zwar so gesagt, ja, das ist etwas Besonderes, der Aschermittwoch, und das spitzt man deftig zu und so weiter, aber im Prinzip ist das genau das Gleiche, was er auch schon zuletzt beim Neujahrstreffen von sich gegeben hat. Und ja, das ist ein bisschen eine inflationäre Sache.
Ich kann mich dem anschließen, was der Josef sagt, und für mich war es gestern auch wieder irgendwie so die Frage, konterkariert das nicht die Bestrebungen der sogenannten staatstragenden Parteien? Also der Aschermittwoch kommt aus einer Zeit, wo Auftritte von Politikern eher selten waren, also in Zeltfesten, außer in Wahlkämpfen. Ja. Da gab es keine Podcasts, da gab es kein Internet beim Franz Josef Strauß. Und wenn der mal sich auf eine Bühne gestellt hat und eine Stunde lang vom Leder gezogen ist, dann war das was Besonderes. Das kann man, wie es der Josef richtig sagt, heute ja bei manchen Parteien, bei jeder Parlamentsrede, bei jeder Pressekonferenz, mittlerweile online selbst zu Hause mit dem iPad nachschauen, das ist das eine. Und das andere ist eben, ich muss mich dann irgendwann einmal entscheiden, ja, will ich sozusagen irgendwie einen politischen Diskurs haben, der auch inhaltsschwanger ist und der ein bisschen eine Abrüstung der Worte zeigt. Das ist es jetzt überhaupt nicht, ja, weil mittlerweile könnte man zugespitzt sagen, jetzt sind alle auf Angriffsmodus, auch wenn es jetzt Aschermittwoch ist, aber die Bösartigkeiten, die da gesagt werden, die werden jetzt als Videoclips auf TikTok und auf Instagram und überall gespielt. Und das macht dann die Politik ja auch insgesamt ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich drei Monate später dann irgendwie oder nach einem Wahlkampf mit jemandem angeblich toll zusammenarbeite, den ich beim Aschermittwoch das allerletzte schimpfe. Ja. Also Ich sehe das auch eher problematisch und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Und auch ich glaube auch nicht, dass die Wähler, vor allem die Witze waren, ich habe jetzt Ried im Detail nicht mitverfolgt, aber die Witze, die dort auf der Bühne gebracht wurden, waren jetzt auf der rhetorischen Ebene jetzt nicht vom Allerfeinsten. Und Babler selbst hat eingehend auch gesagt, er will hier gar keine Büttenrede halten, der will gar nicht witzig sein, sondern eine inhaltliche Ansage machen und ernst sein. Und dazu braucht es eigentlich keinen Aschermittwoch,
ja. Ja, dass das Niveau nicht so aufregend ist von den Witzen, das kann ich nur zustimmen. Also so Fortsetzung des Villacher-Faschings mit anderen Mitteln. Ja.
Also zwischen Leilei und Parteitagsreden. Meine Herren, ganz lieben Dank für eure Einschätzungen.
Gerne. Gern.
Und das war's auch schon wieder mit unserem Podcast. Produziert wird der Daily von Elias Nabmesnik. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian zuständig. Und für den Inhalt trage heute ich, Michael Hammerl, die Verantwortung. Abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine ehrliche Bewertung. Als richtige Männer vertragen wir das. In diesem Sinne, Prost und bis bald.